Metallica, Slayer oder doch Black Sabbath?
Hey, also alle drei Bands sind immer noch riesig und höre ich auch immer noch gerne. Also vor allem Metallica und Black Sabbath. Ich glaube, Slayer, ja, ist so oberes Limit. Eigentlich bin ich mir immer gewesen, weiß nicht. Sobald es ins Schreien geht, wird es dann irgendwann too much bei mir. Aber das ist gar noch so das oberes Limit, was ich noch geil finde. Also, ja, kann man immer noch hören.
Bin ich voll bei dir. I have a dream. Heute bei mir vor dem Mikrofon ein ehemaliger Konkurrent oder Zeitgenoss. Leistungssportler, Ski-Alpin-Mitglied vom A-Kader bei Swiss Ski, Rennsportleiter bei Stöckli, passionierter Golfer, Papi und, wenn wir es gehört haben, Metal-Fan. Mark Gysi.
Oh, Raffi. Oder Fide. Oder ich weiß auch nicht, wie man dich noch nennt mittlerweile.
Das ist beides. Raffi, okay. Stimmt, sonst für mich. Herzlich willkommen im Flow im Podcast, unsere Vision, deine Inspiration. Mein Name, wie gesagt, Raphael Fessler, ich wirke als Coach, Therapeut und Speaker und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht's dir, Marc?
Du, geht mir sehr gut. Jetzt, jetzt wird es langsam wieder ein bisschen intensiver, ein bisschen strenger in meiner neuen Berufung, sage ich mal. Sölden, oder der Saisonstart ist losgegangen letztes Wochenende. Und darum wird es jetzt langsam wieder ein bisschen angespannter, die ganze Geschichte. Aber sehr spannend und sehr interessant. Ja, geht mir gut.
Auf das gehen wir natürlich noch ein. Wie geht es der Familie?
Der geht es auch sehr gut. Junior ist sich prächtig am Entwickeln. Ja, ein riesen Highlight, das dürfen mitzuerleben. Und ja, freue mich dann auch, wenn wir wieder sehen am Abend.
Ja, und dann gleich mal auf die Ski. Mit wie vielen Jahren bist du auf der Ski gewesen?
Mit anderthalb. Und Ich muss wirklich, ja, voll. Ich muss wirklich jetzt auch sagen, wenn man jetzt schon, es ist jetzt irgendwie 21 Monate, also bald zwei, oder? Aber wir hatten schon ein bisschen auf die Ski gestellt. Mhm. Aber ich staune jetzt eigentlich wirklich, wie früher ich anscheinend, also es gibt Bilder und Beweise davon, wirklich schon gefahren bin. Natürlich mit einem Spannset, das mein Dad mir eigentlich wie um die Hüfte gelegt hat. Aber ja, es war schon sehr früh gewesen und weil, ja, einfach die Stabilität und das Gleichgewicht muss sich ja schon noch entwickeln. Aber es geht auch mega schnell bei den kleinen Knirpsen. Das ist schon immer erstaunlich.
Crazy. Ich bin im Fall erst mit 5 auf der Ski gewesen.
Ah, wirklich? Also
extrem okay. Spät, für dass ja, ich noch dürfen, ja, schnell Ski fahren. Ja. Dominik?
Auch anderthalb und mich, also wir sind alle sehr, sehr früh auf der Ski. Also eigentlich fast zwungenermaßen, muss man sagen, weil mein Dad ist einfach völlig skifanatisch gewesen, aber anscheinend, ich war völlig, also ich war nur am Brüllen gewesen, wenn wir dann vom Berg weg sind oder ab dem Schnee oder ab der Ski. Also es ist nicht so gewesen, dass sie mich so etwas gezwungen haben, sondern ich habe da wirklich auch schnell mal eine grosse Leidenschaft dafür entwickelt. Ja.
Diese Leidenschaft tauchen wir heute natürlich ein, zuerst aber frage ich immer meinen Gast, ob er weiss, was sein Vorname bedeutet, in dem Sinn Mark.
Mark, Markus, das wird irgendwo, ich weiss es nicht, nein, er leucht mich.
Alter römischer Männername, dem Kriegsgott Mars geweiht und bedeutet in etwa der Kriegerische.
Okay.
Kannst du mit dem etwas anfangen, resonierst mit dem und deiner Natur auch?
Boah, ich meine, das gehört mir als Mann natürlich gerne, so ein bisschen der Krieger, aber ja, irgendwo durch wahrscheinlich schon. Also im Sinn von Krieg, ich meine, da sind wir in der Schweiz sehr privilegiert, da nicht annähernd, auch nur in einer Situation zu sein, wo das mir wirklich ein konkretes Thema wäre. Also von dem her, aber ich sage mal, ja, für etwas kämpfen und für etwas einstehen und sich auch zurückkämpfen, aber gerade nach Verletzungen oder so, da bin ich glaub, schon ein ziemlicher Krieger gewesen, amix, und irgendwo würde es dann gleich ein bisschen passen. Also von dem her, ja.
Ja, wenn jetzt ein Mensch, wo, dem gegenüber du als Krieger entgegentreten bist, mhm, und vielleicht ihm oder ihr ein bisschen weh gemacht hast, wie würde er oder sie dich beschreiben, charakterlich?
Ich finde das eine mega schwierige Frage. Also im Grundsatz glaube ich einfach, dass wir alle uns viel zu viel Gedanken machen, was andere über einen denken oder wie andere auf einen reagieren. Ja, und ich finde, also, das ist mega schwierig zum beurteilen, was denn gewisse, aber man interpretiert dann irgendwelche Sachen hinein, wahrscheinlich meistens stimmt es hinten und vorne nicht, und die Person hat einfach aus Gründen, also, die einem nicht erklärbar sind, oder wo man einfach nicht gewusst hat vom Umfeld her, vielleicht ist einmal ein bisschen schräg reingekommen, sage ich jetzt mal, also, ja, darum will ich damit sagen, auch nicht wirklich ein Futter geben, dieser übertriebenen Interpretation. Mm. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt einfach meine Schwächen müsste auflisten und dann auch mein näheres Umfeld ein bisschen aufzeigt, oder ich auch selber mir bewusst bin, dann bin ich vielleicht schon einer, der manchmal ein bisschen pingelig ist, ein bisschen stur, vielleicht auch ein bisschen zu sehr ins Detail geht ab und zu. Also, ja, das wären jetzt vielleicht so drei Punkte, wo ich eher ein bisschen als Schwäche würde einstufen.
Ja, also definitiv auch eine starke Seite haben diese Punkte. Also,
genau, ist dann immer ein Auslegen, also wie man es auslegt, genau.
Und wie würde deine beste Freundin, deine beste Freund dich beschreiben?
Ja, auch da, eben, ich glaube, das ist auch das nächste Umfeld, oder auch meine Frau, oder ja, Leute, die ich wirklich gut kenne, wo ich dann auch so eine Aussage oder so eine, soll ich sagen, Bewertung von ihnen auch dann ernst nehme. Oder? Aber ich denke schon, dass ich dann eher ein offener Mensch bin, auch auf die Leute zugang, kommunikativ, auch sehr, ja, offen ist glaube das Hauptwort, weil ich versuche auch, jedem Mensch eigentlich gleich zu begegnen, also egal in welcher Position oder von wo er kommt oder wie auch immer, also das ist, glaube ich, schon etwas, wo die Leute mir schätzen und ich mir auch selber, ja, mir auch selber wichtig ist, dass ich das auch wirklich so lebe.
Mhm. Ja, was definitiv hilft im Leistungssport auch, aber natürlich noch im Beruf, da bin ich sicher. Wir kommen jetzt zuerst ein bisschen auf den Rennsport zu sprechen. Und die erste Frage hast du vorhin schon beantwortet. Mit anderthalbjährig bist du zum Skirennsport gekommen, wenn man so will. Aber wie oder wer oder was hat dich inspiriert? Die Wappi unter anderem?
Ja, also zum Skisport, sagen wir mal. Der Rennsport ist dann, ja, genau, ja, mal zum Skisport. Ja. Und dann eigentlich wirklich schnell mal untergerochen anscheinend. Ich meine, da kann ich mich nicht mehr zurückerinnern, aber ich sehe wirklich hässig geworden, wenn ich nicht gehen durfte oder wenn sie mich nicht mitgenommen haben. Und ich sage mal, dann eben irgendwo mit 6, 7 fast mal die ersten Skirennen. Und ja, das war dann ein Prozess gewesen, wo sich dann, also das ist sicher dann auch spannend zu hören, wie es bei dir war, aber wo sich dann über die Jahre weiterentwickelt hat. Und dann am Anfang ist es ja, wenn du ein bisschen talentiert bist, sage ich mal, dann gönnst du dann vielleicht auch schnell mal, bist schnell mal auf dem Podest, nachher ist irgendwo, bekommst du mal den Pokal in die Hand drückt, kannst mal zu oberst aufs Podest stehen, oder? Ist dann relativ geil, oder? Wenn dann alle im Klatschen sind, hast du kurz mal das Gefühl, bist du der Siebensieg. Und so, ja, geht es dann weiter, und irgendwann kommst du dann auf Stufe FIS, wo dann irgendwo mit dem 100, Startnummer 120 kommst. Und dann bist du mal, vielleicht mal 40. Ein Top-Resultat, aber ja, ist dann niemand mehr am Klatschen und kein Podest mehr. Und so habe ich mich wie ein bisschen müssen finden in dem Ganzen und auch meine Motivation für den Sport müssen wie entwickeln und weiterentwickeln. Und das ist eigentlich wirklich wegen der Fahrt und wegen dem Überwinden von ja, gewissen grossen Hürden in dem Skirennsport dann eigentlich wirklich effektiv mache. Also das ist sicher ja, spannend, aber das würde mich auch bei dir wundern. Also was war bei dir so der Antrieb am Anfang?
Ja, also der Papi war auch der, okay, wo, also wir haben, ich glaube, es ist so gelaufen, wir hatten die Ferienwohnung dann irgendwann auf dem Stoss. Also wir haben nicht gerade Schnee gehabt, jetzt mit Sengelberg im Haus in dem Sinn. Und dann ist der Meli, der Renato Meli, Melisport von Schweiz, gesagt, ja, mein Papi, guter Kollege von früher, mit Shooter nach etc., gesagt, ja, geh doch mit denen mal an ein Rennen. Und dann hat der Papi gefragt, der Mann hat gesagt, nein, er will Sonntag ausschlafen. Und ich gesagt, ja, okay, gehen wir mal ans Rennen. Und dann eben gewonnen. Ja, okay, willst du wieder gewinnen? Wenn ich das nächste Rennen und dann so. Und dann irgendwann ein Jahr später der Manuel auch mal mitgekommen. Und dann wachst du in die. Ja, dann wachst du in das rein und dann kommen die irgendwann. Also die IO-Geschichte und dann kommen die Kader, ZSV, IO-Kader, Junioren. Und genau, dann kommt das Nadelöhr mit 15 ungefähr, oder? Wo dann durch musst. Das haben wir beide geschafft. Genau, genau. Das ist dann ein extremes Nadelöhr. Und dann. Ja, dann fängt es dann eigentlich richtig an, oder? Dann geht es dann so richtig, ja, Leistungssport in dem Sinn. Und dann gibt es ja auch nicht mehr ein halbpatziges. Also woran ich sage, voran kannst du mit Talent noch viel machen. Genau.
Aber dann, dann trennt sich die Spreu vom Weizen definitiv. Ja,
ja, und dann kommen die Swishy-Kader, wenn es gut läuft und schnell läuft. Dann steigt man dort auf und kämpft sich mit der Startnummer für dann mit den Fisspunkten runter. Und dann kommt die nächste Stufe Europa Cup und dann vielleicht mal Weltcup.
Ja, und bei mir war es dann wie so, also dann spürst du irgendwann dann auch so das Potenzial raus, so ein bisschen, hey, was ist möglich und zu was ist mein Körper fähig, wenn ich dann gerade auch am Start von einer Abfahrt stehe. Also dann, das ist dann vor allem auch auf Stufe Weltcup, oder wenn du dann das erste Mal Kitzbühel oder Wengen fährst und dann merkst du wie so ein bisschen, hey, also ich bin im Stand, dann vielleicht mal das Rennen zu gewinnen. Oder? Und das ist für mich eigentlich wirklich dann auch am Schluss der Hauptantrieb gewesen, gerade auch wenn eine Verletzung kam oder etwas, weil einfach wie, du hast innen gemerkt, hey, das wäre möglich, wenn halt alles mal zusammenstimmt und das Material und die ganze Vorbereitung und eben nicht wieder von einer Verletzung zurückkommst. Und das ist dann der grosse Antrieb gewesen. Also sehr spannendes Thema, ja.
Wie gross spielt da das Thema Freude zum Sport oder sogar zum Schnee? Ich erzähle immer wieder die gleiche Anekdote. Ich glaube, die kommt etwa zum dritten Mal, wo ich mit dem Sandro Villetta, kennst du das sehr
Punto,
gut? Der Punto, genau, mit uns die Stanz war im Skigymnasium und dann haben wir zusammen trainiert und irgendwann haben wir mal eine Vorbereitung gehabt im Engadin und sind drauf gefahren mit der Gondel. Und dann hat rausgeschaut und das schöne Wetter gesehen und die Piste mit den schönen Lamellen und du bist ja als erstes oben. Und dann hat er gesagt, schau mal, wie der ist so geil, es ist so schön. Und mich hat das nicht interessiert. Ich habe gesagt, ich würde der schnellste sein heute. Und das ist dann der Unterschied, glaube ich, der nachhaltig ist, wenn wirklich mit Freude, nicht, dass ich nicht Freude habe, aber das ist gleich ein kleiner, feiner Unterschied, wenn er, sage ich mal, was seine Motivation war und vielleicht im Vergleich zu meiner.
Ja, man redet ja da, also ich habe das jetzt auch ein bisschen gelernt damit, also man unterscheidet ja zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation und das wäre in deinem Fall dann eine extrinsische, du willst gewinnen, du willst... Genau, und aber das ist dann sehr überlappend, ich bin sicher, du hast ja auch dann die Freude gespürt, wenn du mal einen geilen... Also weißt du, es ist dann vielfach eben mal einen geilen Schwung treffen im Slalom oder mal einen Lauf so können umsetzen, wie du dir vorgenommen hast, oder da bin ich 100% sicher, dass es auch bei dir... ein riesen Motivator war. Also es war sicher nicht nur, ich will der schnellste sein.
Nein, absolut.
Genau, wenn du mal auf das Level kommst, ist das eigentlich bei allen schon mehr oder weniger gegeben. Oder? Und, aber das auch dann je länger sie mehr zu kultivieren und zu spüren, ist glaube ich schon etwas, wo man muss daran arbeiten und sich dann eben wieder bewusst werden, wenn man, obwohl man morgen um 4 Uhr teilweise auf die Gondelbahn müssen, dann aber da oben steht und das Privileg hat auch, ja, und da zu trainieren oder in so einer Umgebung eigentlich seinen Beruf oder seinen Sport auszuüben. Also das fließt dann auch sicher mit rein.
Ich glaube, das ist etwas, wenn ich es beobachte jetzt, als Außenstehender, ich habe wirklich nicht mehr viel Bezug zum Skirennsport, was der Odi, Marc Odermatt, so vermittelt, die pure Freude, wenn ich jetzt, vielleicht ist das wertend oder du kannst das vielleicht widerlegen, wenn ich die Christoffersen sehe, habe ich das Gefühl, das ist eine andere Energie. Warum er wird der schnellste, oder warum er Skirennen fährt?
Ja.
Ich tue ihm da Unrecht.
Ja, also ich meine, das ist für mich auch schwierig zum werten oder zum interpretieren. Es scheint der Fall zu sein, es ist beim Henrik haben wir schon ab und zu das Gefühl, er ist ein bisschen im Wahn drin. Er muss sich eigentlich jedes Mal fast übergeben oder übergibt sich dann teilweise vor zweiten Läufen. Also da ist wirklich sehr viel Druck und Anspannung, die er sich auch selber auflegt, aber es scheint für ihn der Weg zu sein, um in einen Leistungszustand zu kommen, wo dann funktioniert. Oder? Ich meine, jetzt ist er zweit geworden in Sölden und von dem her also höchster Respekt vor seiner sportlichen Leistung, aber klar, nach außen wirkt das Ganze nicht ganz so spielerisch wie bei einem Odi zum Beispiel. Ja.
Ja, kommen wir zurück zu unseren Karrieren, die haben sich auch so ein bisschen überschnitten. Also das Erste, was ich mich so ein bisschen mag erinnern oder noch mal erinnere, ist, es war irgendeine Vorbereitung gewesen, oder ja, Vorbereitung auf Europa Cup Slalom. Du bist über den Slalom gekommen, so habe ich es im Kopf noch.
So ist es, ja.
Mit dieser Grösse ist eigentlich, kommen wir dann auch noch wichtig zu dem Vergleich. Das ist schon von der Hebel her und so eigentlich sehr erstaunlich. Ich weiss nicht, die Fläche war blitzschnell gewesen, das weiss ich noch. Wir sind irgendwo im Südtirol gewesen. Und ich habe mich dort, nach meiner Operation, ich mich zurückgekämpft habe. Und ich weiss nicht, ich habe dich gesehen und also dachte, der Typ ist so gross und schlaksig, in Anführungszeichen. Entschuldigung, du weißt, nimmst mir nicht übel, ich kassiere jetzt das. Ich habe gefunden, das sieht so scheiße aus, wenn der Slalom fährt. Aber irgendwie bist du extrem schnell gewesen, also 1,98.
Ja, also knapp 2 Meter.
Ja, das hilft natürlich eigentlich nicht im Slalom unbedingt.
Also ich würde mal sagen, das ist vielleicht schon auch gerade in den Jahren, wo man dann auf Fissstufe gekommen ist, oder so eben 13, 14, 15, wo man am Pubertieren ist. Ich habe dort im Jahr 10 cm in die Luft aufgeschossen, oder? Und mir ist das eigentlich wirklich so gegen den Strich, dass mich eben dann viel so ein bisschen das lange Elend irgendwo abgestempelt haben. Mir ist es extrem wichtig, dass ich gerade auch koordinativ oder bei Spiel oder auch bei Gleichgewichtskurs, also oder Hindernisparcours oder so, dass ich da wirklich on top, also top bin und dass ich eigentlich besser bin als die anderen. Weil einfach, wie auch mir selber und anderen einfach ein bisschen das auch widerlegen mit dem Vorurteil, oder? Und darum glaube ich auch, dass gerade auch im Slalom am Anfang eigentlich am besten funktioniert hat bei mir. Ich würde auch sagen, also mittlerweile würde ich auch sagen, der Zehnhäuser ist noch ein Mühe grösser als ich. Hat es eigentlich auch offiziell wieder leid. Ich meine, der Olympiasilber, diverse Weltcuprennen gewonnen. Ich glaube, wenn ein Zehnhäuser den Schwung perfekt trifft, oder wenn jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Hirscher, weil es ja gerade in aller Munde aktuell den Schwung perfekt trifft, ist der Zehnhäuser schneller, weil er halt einen längeren Hebel hat. Mhm. Also ich meine, das ist Physik schlussendlich, aber die grosse Schwierigkeit ist halt dann, die Arme und den ganzen Hebel und den ganzen Körper unter Kontrolle zu behalten, oder? Und von dem her, ja, aber das ist immer ein grosser Antrieb gewesen für mich und ja, aber das ist, ich kann mich leider nicht mehr an das Training erinnern, zu meiner Schande. Ja, ich schiebe es jetzt mal auf die Gehirnerschütterung.
Also unvergessen aber die Musikgeschmack, das weiss ich noch. Und ich weiss noch, welches Lied, ich meinte, du hast mich sogar auf das gebracht. Oder wir haben das zusammen gefeiert.
Okay.
Strassenjunge von Sido. Okay. Das weiss ich noch. Und Metal haben wir vorhin schon gehört.
Da bin ich noch jung gewesen. Jung und pubertierend anscheinend.
Wie gesagt, du magst dich nicht mehr so das erinnern. Ich bin sogar sicher, wir sind noch auf Oberecken.
Mhm. Ja, in Europa gab es Slalom. Mal da, ja, da mag ich mich noch vage daran erinnern.
Die Fassa ist dort.
Genau, im Klassiker Europa.
Ich bin nur vorgefahren. Nein, ich bin nur an Rupgenbrennen gefahren und Fiss nur vor, weil ich noch meinen verletzten Status
einwähle.
Ich weiss, das hat überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Ich mag mich aber erinnern, Oberecken, dort habe ich mal, also dort habe ich wahrscheinlich den Lauf meinem Leben gehabt, im 03, in dieser Zeit war es so schnell, 03-04, als ich mit dem 97-30 rein bin. Und das war nur am Morgen ein Lauf gewesen, und am Abend ein Nachtslalom, ein K.O.-Slalom. Und ich weiss noch, der König ist da ja auch über den Slalom gekommen. Ja. Wir haben halt irgendwie ein 97 gehabt und Patrick, ich glaube gerade ein bisschen hinter mir. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir nicht 30 kommen, ein Sixpack, weißt du, hast eh keine Chance, ist eigentlich schon fast Koffer gepackt, weil du noch gerade heimgefahren bist, das ist schon schnell verreisen, wie man es so kennt. Und dann bin ich wirklich reingefahren, in die 30. Und am Abend haben wir dann den K.O.-Slalom gehabt. Und ich bin der einzige Junge, der dort bleiben konnte. Imboden ist noch reingefahren und der Weimann und ich sind die einzigen drei Schweizer gewesen, von diesen 33, ich glaube 32, also 32. Und dann habe ich als erstes, gegen wen habe ich als erstes müssen? Ich glaube Kilian Albrecht, da habe ich verloren. Bin aber der schnellste, also sind in den 15 Gegnern nicht, dann haben sie auf 18, haben sie die drei schnellsten, wieder mit, die drei zweitschnellsten sind gleich weitergekommen, ich bin der schnellste gewesen. Der zweitschnellste ist der Pranger gewesen. Ich weiss noch, weißt du, so voll die Freaks dort. Ja. Und dann musste ich gegen Imboden müssen. Und das war so blöd gewesen, weil ich bin runtergefahren, bin raus. Das heisst, er musste einfach runterfahren, weil es ein K.O. war. Also nicht nebeneinander.
Ja,
und er ist auch raus.
Okay.
Da sind wir beide rausgefallen. Das war eigentlich sehr traurig gewesen. Aber das sind so meine Erinnerungen. Und was ich eigentlich zurück will, ist auf den Morgen mit dem 97. Als ich 30 bin, ich hatte keine Ahnung von dem Rennen, von dem Lauf. Ich bin so in dem Flow.
Also in Oberecke ist das gewesen.
Oberecke, in dem Flow-Zustand. Und das wollte ich eigentlich raus. Du kennst das auch, wenn du hast keine Ahnung mehr, wie es gegangen ist, aber du musst scheinbar blitzschnell gewesen sein.
Also absolut. Also sehr ein spannender Begriff, der auch aus der Motivation kommt. Das ist eigentlich so der optimale motivationale Leistungszustand. Flow. Und ich glaube, es ist lustig, ich erlebe das auch. Also das erlebt jeder, wo, auch wenn du teilweise am Laptop schaffst. Oder also viel sind. Oder man ist schnell mal in so einem Flow-Zustand, wo man sich dann so ein Zeitgefühl verliert. Man ist völlig am Wirken. Es flutscht wie alles ein bisschen von allein. Aber klar, im Skirennsport oder während meiner Karriere, wenn einmal so einen Flow-Zustand. Und nachdem ist natürlich immer gestrippt. Also ich habe dann auch, für das sind eigentlich die Routinen vor dem Start. Du hast jetzt einen Manni Pranger angetönt vorher. Der hat eigentlich genau seine irre Bewegungen und seine Routinen gehabt, um genau in so einen Leistungszustand zu kommen, oder? Wo einfach so ein Mittelweg ist zwischen Anspannung und Entspannung. Und bei mir auch. Also meine besten Läufe sind in dem Flow-Zustand passiert. Und man weiss dann einfach auch nicht mehr viel von dem Lauf. Und ich kann mich erinnern, vorletzte Saison oder so, hat Odi auch mal in einem Interview gesagt, dass er sich an viele Sachen nicht mehr erinnern. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, ja, der ist einfach komplett im Flow innen. Und das ist ja sicher ein Zustand, wo extrem spannend ist. Und natürlich, wenn es dann bei einer Tätigkeit ist, wo man, ich weiß nicht, Leben und Tod ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber ja, es geht dann schon ums Eingemachte, dann, ja, ich weiss auch nicht, flasht dann das wahrscheinlich noch einiges mehr, als wenn man jetzt am Laptop in so einem Flow-Zustand ist, weisst du nicht
mehr. Ja, also Kitzbühel, was weiß ich, dann,
Also ich habe mich eigentlich am Schluss von der Karriere dann wirklich in dem Starthaus zu Kitzbühel, ich weiss nicht, ob du mal dort gewesen bist, aber da geht es wirklich senkrecht zu Lock ab, es ist das blanke Eis, es kommt in der zweiten Kurve ein Sprung von, wo es auch schon irgendwie bis zu 80 Meter gegangen ist. Und ich habe mich wirklich auf das du stehst da oben und freust dich wirklich auf die Challenge, die jetzt da kommt. Oder? Und das ist eigentlich bei mir immer auch die Voraussetzung gewesen, dass überhaupt dass du so einen Flow-Zustand reingedrückt wirst. Und in Kitzbühel ist es eigentlich fast am einfachsten gewesen, in so einen Zustand zu kommen, weil eigentlich der Körper realisiert einfach gerade, hey, jetzt geht es wirklich um die Sache. Ja, also der geht gerade in den Fokus hinein. Also dort, wo jetzt in Wengen, wo du am Anfang eher noch flach weggehst, vielleicht auch mehr Mühe gehabt hast, um in so einen Zustand reinzukommen. Ja.
Jetzt weißt du natürlich ein bisschen aus dem Studium Wirtschaftspsychologie. Und ich weiss, sie sind sehr gescheite Kinder, ich sage es so. Gescheite Kinder, das ist nicht wertend irgendwie gemeint, aber sie sind immer dran. Also habe ich das Gefühl, also, Michel kenne ich nicht persönlich, aber es ist immer wieder sich am Erweitern, immer wieder aus der Komfortzone, am Wachsen. Hast du das Gefühl, dann zumal hast du es können provozieren, so einen Zustand? Also hast du schon ein paar Sachen genannt, die können helfen, aus dem Wissen wahrscheinlich auch jetzt?
Ja, aber es ist jetzt wirklich auch spannend, eben gerade die Psychologie-Module, um das dann auch wieder so ein bisschen zu vergleichen mit Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerade im Sport auch. Und provozieren den Zustand, ja, aber ich glaube, Routine ist das Zauberwort, gerade wenn man an einen Nadal denkt, oder warum man mit seinen Fläschchen richtig anstellen, das T-Shirt, Haar, genau. Es geht wirklich darum, eigentlich, wenn du trainierst den ganzen, jetzt in unserem Fall den ganzen Sommer, in seinem Fall den ganzen Winter, oder was weiß ich, einfach im Tennis, oder in der Vorbereitungszeit trainierst du auf den Ernstfall an, auf den Wettkampf. Und du tust eigentlich wie die Bewegungsabläufe, das ganze Automatisieren, Konditionieren irgendwo durch auch. Und dann gilt es eigentlich, einfach das Ganze abzurufen, oder? Und eigentlich im Körper wie die Macht oder so ein bisschen Kontrolle irgendwo abzugeben und Vertrauen zu haben, dass der Körper das auch dann richtig ausführt. Und ich glaube, wenn man das Vertrauen aufbauen während der Vorbereitung, dann fällt es einem auch leichter, den Flow-Zustand zu kommen, plus eben gewisse Routinen, die man einfach im Körper wie signalisiert. Also ich habe zum Beispiel dann eben auch vor dem Start die Skischuhe immer gleich zugemacht, mir gleich noch auf die Beine geklopft. Also ein relativ ähnlicher Ablauf, bis du dann wirklich aus dem Starthäuschen raus bist und das signalisiert dann wie im Körper, hey, jetzt geht es um die Wurst, jetzt musst du performen, oder? Und so ist eigentlich die Entwicklung gewesen, um auch einfacher in so einen Zustand hineinzukommen.
Selbstgespräch Thema gewesen?
Selbstgespräch, also Visualisation ist natürlich ein riesiges Thema. Das sieht man ja immer im Fernsehen, wie die Läufer oben die Strecke durchgehen. Selbstgespräch würde ich jetzt nicht sagen. Es war immer so ein Lied gewesen, es war immer so ein halbstündiger Ablauf gewesen. Mhm. Und der ist dann immer spezifischer geworden. Ja. Aber auch meine Mischa zum Beispiel, die hat noch viel Verrecktes, das sieht man ja teilweise auch. Also mir war es relativ einfach gewesen, weil ich auch nicht will, oder? Weil es ist halt auch immer so, gerade in einem Skirennen, da kann so viel Unvorhergesehenes passieren. Dass
du abhängig bist von dem. Genau. Wenn du es dann nicht kannst machen, dass dann...
Genau. Und darum, ja, aber Selbstsprache jetzt nicht unbedingt, nein.
Welcher Song?
Hey, ich bin gerne auf der Metal-Schiene oder eher so ein bisschen halt Gitarre-Riffs und so. Ist schon eher meine bevorzugte Musik, sage ich mal. Aber Aber Rap ist auch ein grosses Thema, aber habe ich jetzt eigentlich nie, ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, da musst du jetzt einfach eben Slayer oder einfach richtig etwas, wo dann bratscht und einfach, das einfach auf 120 hoch bist im Idealfall. Aber es ist mir dann wie fast too much gewesen und dann habe ich wie gemerkt, aber Rap, am liebsten noch so ein bisschen, ja, einfach eigene Klassiker, nein, so ein bisschen Gangster-Rap oder einfach so ein bisschen, wo auch mit so vielen Stereotypen und Klischees bedient wird, so einfach, hey, bist du sieben sich, bist du okay, der Geist. Okay. Und so dich in einen Zustand, oder ich habe mich versucht, oder nicht versucht, aber ich habe dann wie so ein Gefühl gehabt, jetzt gehe ich in den Start und ich, also da, ich bin der sieben sich und ich kann mir nichts passieren da oben. Oder? So, das habe ich einfach gemerkt, hilft mir wie am meisten, um in so einen guten Zustand hineinzukommen, motiviert, hungrig und gleich irgendwo einfach so selbstsicher und mit vollem Vertrauen. Und das war noch spannend gewesen, ja.
Ja, und das ist ja nicht gegen die anderen. Also, das ist ja nur,
nein, logisch.
Dann, es gibt dann auch voll, die Beispiele, also, die Fahrer, jetzt sagt er, ich kenne auch den einen oder anderen, die nennen wir ja jetzt nicht. Oder das ist die haben dann auch sonst das Gefühl gehabt, sind die sicher.
Ja.
Aber da geht es in dem Sinne nicht, sondern einfach um dein Selbstvertrauen.
Genau, also ausschließlich um das. Es ist aber einfach, dass du wie einfach mit dieser Selbstsicherheit und eigentlich mit dieser Selbstsicherheit dann stark gehst, dass eben genau die 100%, die du antrainiert hast den ganzen Sommer, ja, dass du die abrufen kannst und dass die zu einem guten Resultat länger. Oder? Und ja, aber genau, das ist einfach, also Routine ist sicher ein grosses Wort. Ja.
Hast du irgendwie ein Ritual gehabt, Kleidungsstück oder irgendetwas?
Ich muss mich jetzt gerade zurückerinnern, aber nein, also nein, Kleidungsstück oder irgendwie gleich Unterhose oder so, nein.
Jeans nehmen gehabt oder so?
Auch nicht. Du hast halt gewisse Nummern oder gewisse Modelle gehabt, oder Nummern, ja, wo gewisse sagst, hey, das ist ein Fitze. Aber nein, so weit bin ich nicht gegangen und auch vielleicht ein bisschen bewusst, weil eben auch das kann natürlich dann kurzfristig schnell ändern, oder? Wenn es gerade ein Skimodell, das vielleicht noch, ja, aufgrund von der Wetter- oder von der Schneesituation oder auf der, ja, von der Bedingungen her einfach nicht passen oder nicht schnell wäre und dann musst du einfach dann auch schnell können switchen und flexibel sein, oder?
Hast du Vorbilder gehabt? Oder auch jetzt nicht einmal unbedingt, also natürlich im Skifahren, aber auch sonst jetzt vielleicht im Leben, wo du sagst, hey, dass die Typen oder die Frau, die Mann inspiriert mich.
Also aus sportlicher Sicht, also gerade im Skisport Miller war ein riesen Vorbild gewesen. Und also mir hat das einfach auch extrem zugesagt, das Unkonventionelle, einfach auch sein Fahrstil, wie er am Start gestanden ist. Und er war irgendwie gleich der schnellste im ersten im Startabschnitt. Obwohl er irgendwie aufrecht einfach rausgekippt ist. Svindal war ein riesen Vorbild. Ja. Und nachher ist dann, wo ich dann auch mit einem Team war, also Feuz und Janka sind auch, haben mich sehr geprägt und auch inspiriert. Gerade auch ein Feuz, wo, oder von vielen auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Trainer haben immer so ein bisschen abgespielt, ja, Feuz ist einfach ein riesen Talent, aber eigentlich überhaupt nicht ein Vorzeigeathlet. Oder? Und ich habe das irgendwann, je länger sie mehr, einfach müssen sagen, nein, es ist einfach nicht ganz die Wahrheit, wenn er das, oder nicht ganz die Wahrheit, ich sehe das einfach ein bisschen anders. Der Feuz, der ruft eben genau seine 100% ab und der trainiert im Vorfeld genau so, er macht nicht zu viel, okay, aber er macht aber auch nicht zu wenig, oder er vergütet oder verschwendet nicht sinnlos Energie, gerade wenn er mal auf Stufe Weltcup ist, oder muss er nicht, dann ist er mal ein gewisses Rüstzeug rum und dann geht es eben genau darum, in den Leistungszustand hineinzukommen. Und Feuz das können wie kein Zweiter. Und darum ist er immer so schnell auch wieder zurück von Verletzungen, weil er einfach genau gespürt hat, wie viel braucht es und wie viel ja, muss ich investieren, dass ich wieder auf das Leistungsniveau komme. Nebst dem er natürlich ein riesen Talent war und glaube auch von der Konstitution und allem sehr viel passt bei ihm. Aber ja, also die zwei haben mich sicher auch sehr geprägt und auch inspiriert immer.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wovon jetzt gekommen ist. Also, das war wirklich schwierig am Anfang,
ja,
mit dem umzugehen, wenn jemand vorne durch nichts macht, weil hinten durch hätte er müssen, sonst hätte er nicht können so schnell sein.
Genau.
Also, konditionell und genau das. Und ja, dann hast du die Anker gehabt, das Gegenteil, einfach eine Fahrt, zwei mehr. Mehr als immer. Ja. Letztes Mal hat der Bernhard Russi gesagt in der letzten Folge, ich habe einfach immer eine Liegestütze mehr gemacht. Ja. Das hat ja dann niemand gemerkt oder gesehen. Genau.
Und ich glaube, weißt, die Mentalität, das ist mir nicht falsch verstanden, die Mentalität braucht es bis zu einer gewissen Stufe und auch bis zu einem gewissen Alter, habe ich das Gefühl. Weißt du, dass du auch mal über das Limit gehst, einmal aber deinen inneren Schweinehund überhaupt mal konfrontierst und mal rauskützelst und mal halt so viel gibst im Konditraining, bis du dich wirklich mal musst übergeben oder mal zusammenbrichst oder was auch immer, oder? Aber sobald du mal auf einer gewissen Stufe bist, oder also nennen wir Stufe Weltcup, musst du einfach so gut wie möglich schauen, auch mit deinen Ressourcen und mit deiner Energie so umzugehen, dass es einfach am Renntag passt, oder? Und du musst nicht... für mich sind dann viele Trainer immer auch noch auf höchster Stufe zu viel auf dieser Non-Lauf mehr und eben der, der noch eine Wiederholung oder Non-Lauf mehr, auch im Konditraining, oder? Wo ich sicher auch extrem prägt bin von dieser Philosophie und auch einer war, wo das gelebt hat. Vielleicht auch zu lang, oder? Und mich dann fast ein bisschen gekillt, aber einfach vielfach dann wahrscheinlich fast ein bisschen zu viel gemacht hat in Momenten, wo ich eher mal im Körper wie ein bisschen Ruhe und eine Erholungsphase gegönnt hat. Und das habe ich eigentlich auch dann gewissen Sachen dann hart müssen zahlen.
Mhm. Also ich kenne sie auch so ein bisschen die Generation, wo wir beide gleich reingehören, oder? Man muss mehr machen als die anderen. So bin ich, also ich bin auch so gefahren, sehr immer mit viel Energie und mit viel Kraft und immer und die Frage ist ja dann genau, auf dem Punkt solltest du eben die Energie auch noch haben und das ist jetzt sicher nicht immer geklappt, weil einfach im Vorfeld
zu eng geworden ist.
Das Ganze auch vom Fokus her.
Ja.
Bei euch ist sehr eindrücklich, ihr sind 3 Geschwister im Weltcup, die gefahren sind. Michel Fortno an Olympia teilgenommen. Mit der Dominik durfte ich die 6 Folge aufnehmen im Florian Podcast. Inwiefern hat die Konstellation geholfen?
Die hat auf jeden Fall geholfen im Sinne von, dass wir uns einfach auch gegenseitig können unterstützen und irgendwo gegenseitig auch inspirieren. Also Dominik auch da, die habe ich jetzt vergessen zu nennen vorher, aber Dominik war auch eine riesige Inspiration für mich. Aber gerade auch wegen ihrer Verletzungsgeschichte und ich habe sie einfach auch immer erlebt, wie sie dann gerade wieder... Da war nicht ein Selbstmitleid rum oder ein Jammern oder wenn sie... Ich meine, sie hat neunmal ihr Knie operiert. Oder? Sie hat wirklich schon jung ihre erste Kreuzband gehabt. Und das ist einfach, es ist eine Hürde, man übersteigt sie und es geht weiter. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, das zu sehen von ihr. Dass man einfach, so Rückschläge im Leben einfach nicht als negativ oder zu negativ wertet, sondern eigentlich auch wieder eine Chance sieht drin. Und einfach, dass es auch Teil des Prozesses ist. Und darum jetzt gerade Dominik eine riesige Inspiration, Michel. Also unglaublich, dass wir eigentlich schlussendlich alle irgendwo auf diesem Level sind, noch auf einem anderen Level gelandet schlussendlich mit je Olympiasieg und Michel sogar doppelt. Eigentlich sehr unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Werdegänge und gleich irgendwo auf Stufe Weltcup gelandet. Also das ist sicher... schön und teilweise sicher auch ein bisschen mühsam gewesen, am Anfang, wo man dann vielleicht auch mal am Nachttisch bei den Eltern, da ist eigentlich nur der Skirennsport gegangen, oder? Und irgendwann haben wir es dann auch ein bisschen gehört, aber was ja irgendwo klar ist, dass dann jeder auch noch seinen Senf dazugeben und aber insgesamt sicher mehr eine Inspiration und eine Unterstützung gegenseitig, als dass es irgendwie uns blockiert oder bremst hat. Ich weiss nicht, wenn ich einen Bruder gehabt hätte, wo erfolgreich oder weniger oder was auch immer, dann hat es mich wahrscheinlich auch mehr beeinflusst, vielleicht, sage ich mal. Bei der Dominik und der Michelle, dadurch, dass sie da gleich, dass sie nicht direkte Konkurrenz in dem Sinn war und die direkte Vergleich irgendwo nicht da war, haben wir das auch besser können differenzieren und sich einfach das besser differenzieren.
Das ist mir nicht so gut gelungen. Also, du spielst gerade an, das ist wirklich noch interessant, dass eben mit dem Mann, mit dem Zwillingsbrüder.
Ja, sogar der Zwillingsbrüder, das ist dann eine andere Liga von Connection. Ja.
Fast auf dem gleichen Niveau oder miteinander in dem gleichen Kader. Und dann war es wirklich so, manchmal am Sonntag, oder Papi, hohe Freude, weil einer war gut gewesen und manchmal schon auch beide. Aber meistens eher ein besser, der andere eher nicht so gelaufen. Und dann bist du Pizza essen und der eine hat den Fuß gemacht unter dem Tisch.
Ja.
Und das ist schon wenn ich so zurückschaue, ich kann nur von mir aus reden, ich muss den Manuel mal noch einladen in den Podcast.
Unbedingt.
Wenn auch das wahrgenommen hat, dann, aber das hat dann irgendwann, gerade wenn es mal nicht mehr so gelaufen ist, hat das nicht mehr geholfen. Also dann ist ja, zusätzlich irgendwie daheim noch so ein Kampf, wo man war, wahrscheinlich von meiner Seite grösser, weil ich bin eigentlich immer der Beste gewesen, in fast allem. Und wenn du den Mann aufhörst, ist dann, ich weiss nicht, Reis ist mal ein Fischbeterm in der Schweizer Meisterschaft, die ist irgendwie 30 reingefahren. Sensation gewesen, oder? Und im Reis wirklich dermassen dann besser gewesen, der Fisspunkt. Ja. Und
ist sie dann extrem.
Ja, da ist dann mehr so ein bisschen, habe ich wahrscheinlich mehr Mühe gehabt als er auf die Seite. Aber ja, am Schluss ist das alles, wir ist halt wirklich Konkurrenz.
Und, ja, aber voll. Und, ja, aber sonst hätte man schon einen Bruder. Ja, wäre sicher auch spannend gewesen, um eben dann den Vergleich zu haben, aber auf der anderen Seite, eben man konkurriert, also es ist dann gleich ein Konkurrent schlussendlich. Ja. Also Konkurrent einfach im Sinn von, man vergleicht sich eher, als eben wenn es jetzt mit der Schwester ist. Ja.
Und gleich ist du, glaube ich, ziemlich der Erste gewesen, im Ziel in Maribor, wo zu springen kam, ist, obwohl rausgekommen
ist. Nein, logisch, aber das ist auch dann, genau.
Ich weiß nicht, ob mir das gelungen wäre, zu der Zeit, wo ich drauf war. Also wir sind da, wir tauchen jetzt ein bisschen in traurige Seiten ein. Also du hast von dir 11-12 Kreuzbandriss, 2015 dann der Abflug in den Hausbergkanten, in Kitzbühel mit dem Schädelhirntrauma. Du tust mich einfach korrigieren. Ja, 18, dann vor allem der krasse Sturz in Gröden, mit dem Mehlbuckel, mit mehreren Rippenbrüchen, sogar Wirbelsäule gebrochen gehabt.
Also,
oder abgebrochen, aber so, dass es nicht zum Glück kein Eingriff erfordert hat. Das Becken gebrochen, bewusstlos auf der Intensivstation. Und man kann so sagen, dass das die Folge waren, auch von vom Karriereende, eigentlich der Sturz dort, oder?
Genau, also das hat meine Karriere beendet, zurückblickend. Ja, also es ist eben auch die Wirbelsäule, ich habe also sämtliche Dornfortsätze, das sind die Bückel, die man gespürt hat auf der
Wirbelsäule.
Genau. Das stimmt, Entschuldigung, die Experten, wieso wie wir. Also, logischerweise. Die sind alle gebrochen gewesen. Und ich hatte eine spinale Blutung gehabt, was in vielen Fällen halt dann...
Ja, das ist...
Das ist also Rollstuhl, kann bedeuten. Also es ist wirklich sehr, sehr prekär gewesen. Gerade einfach in den ersten Minuten auch. Es war auch kein Puls mehr rum gewesen, ich habe nicht mehr geschnauft. Sie haben mich dann auch gerade weg. Weil, also ich habe so viele Rippen gebrochen, die dann einfach auch in die Lunge reingedrückt haben. Ich glaube, 16 Rippenbrüche allein an dem Rippenbogen gehabt. Wo sie mich dann einfach auch haben müssen ins künstliche Koma versetzen und einfach künstlich beatmen auf der Piste dann. Also es ist sehr prekär gewesen, gerade am Anfang, und ich habe mich dann aber extrem schnell auch von dem, was sobald ich dann mal wieder bei Sinnen war, eigentlich wieder erholt davon, und bin also mega zuversichtlich gewesen, dass ich wieder den nächsten Saison am Start wird stehen, weil es einfach aber gerade die Knochen bräuchte. Teilungsverlauf war super gewesen. Und dann habe ich einfach irgendwann... Es ist auch ein leichter Kinder, oder das leichte Schädel-Hirntrauma war auch wieder dabei gewesen. Eben im 2015, das war eigentlich die schlimmere Kopfverletzung gewesen. Da hatte ich auch noch eine Hirnblutung, eine leichte. Und jetzt auch im 2018 war auch wieder eine Gehirnerschütterung gewesen. Aber nebst all den anderen Verletzungen haben wir dann wie so ein bisschen gesagt, ja, ist noch eine Gehirnerschütterung, aber easy. Mhm. Aber die ist eigentlich dann schlussendlich der ausschlaggebende Faktor gewesen, dass ich sagen musste, es tut nicht mehr vorher. Oder mein Körper führt einfach nicht mehr gleich aus. Es ist wie so, aber das ist nur schon ein Jahr gegangen, bis ich eigentlich herausgefunden habe, was ist eigentlich genau das Problem, oder? Weil, ich habe schon gemerkt, im Trockentraining, so Gleichgewichtsübungen zum Beispiel, also ich kann am Anfang gar nicht auf einem Bein stehen, das war nicht möglich gewesen. Aber das hat sich dann auch schnell wieder verbessert. Aber dort habe ich einfach wie gemerkt, okay, irgendwo muss da Propriozeption, das ist wahrscheinlich auch ein Begriff, oder so ein bisschen die Wahrnehmung im Raum, dass man zum Beispiel auf einem Bein kann stehen und die Augen zumachen. Für das ist eigentlich Propriozeption zuständig. Dass dort irgendetwas nicht mehr ganz so schaltet oder linkt wie vor dem Sturz. Und das ist natürlich im Skisport also essentiell, weil ich meine, da muss der Körper wie eben von allein reagieren, wissen, wo er ist, zwischen den Toren oder auch über die Wellen, über Sprünge. Und das habe ich dann einfach schnell mal vermerkt auf der Piste, wenn ich dann in einem Abfahrtslauf mit Zermatt habe ich eingefädelt, aus dem Nichts. ich habe jetzt das Gefühl gehabt, also Schwung angesetzt, drauf gestanden und eingefädelt. Ich meine, mit dem Abfahrtski von 22, oder? Das, ich meine, also, Slalom passiert das schnell.
Aber wenn man zuhört, wir fädeln den Abfahrt eigentlich nicht ein.
Genau,
ja,
genau.
Das ist schon,
genau.
Und, wo man auch nicht dermassen neu anfahren kann, jetzt beim Slalom per se,
genau.
Wenn man es mal so stehen.
Genau, aber und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, etwas ist dann im Ganzen so wie vorher. Und dann natürlich mit jensten Therapien und Ansätzen versucht, dann wieder entgegenzuwirken. Aber ich bin einfach... Ja, also nicht mehr auf das Level und vor allem dann eben auch das mit dem Potenzial und dem Vertrauen, das ich vorhin mal angesprochen habe, ist einfach wie der Deckel drauf gewesen, ist wie einfach weg gewesen. Ich habe das nicht mehr gespürt und das ist der grosse Antrieb, der dann einfach auch wie verloren gegangen ist, oder? Und für mich ist es dann eigentlich schlussendlich wie fast eine Erleichterung, oder ich bin echt froh gewesen, ob ich dann den Rücktritt geben konnte, quasi. Es ist wie eigentlich völlig logisch gewesen, dass es nicht mehr geht, oder? Und klar trauert man dieser Sache nach, aber es ist rational gesehen der richtige Entscheid. Und ich habe, also, aber nein, ich habe eigentlich nicht nachgetraut. Also klar, man vermisst es, so muss ich sagen, aber eigentlich keine Sekunde dem Entscheid nachgetraut, weil ich einfach 100% überzeugt war und auch immer noch bin, dass das... Es wäre nicht mehr gegangen, oder? Oder es wäre vielleicht wieder gegangen, aber dann wäre es eine Frage von der Zeit gewesen, bis es wieder stürzt.
Ja, ich weiß nicht, ob man den Vergleich zum Toni Albrecht ziehen kann. Ich war hier gerade Physio gewesen, im Ölfi, beim B-Kader, wo er in Europa gefahren ist und es ist wie, also,
es wäre wirklich mal spannend, mit ihm länger darüber zu reden und es ist wahrscheinlich von der Symptomatik oder das, sondern dann, ich meine, er ist noch mal in den zweiten Lauf gekommen, in Beaver Creek und ich bin am Rennen am Start gestanden, mir ist ein kalter Rücken runtergelaufen, als ich das gehört habe. Am Start, das Geist hat Albrecht ist in der 30, das ist für mich nicht möglich gewesen nach dem Sturz, oder? Aber bei ihm, dann auch, wie er es in den Interviews beschrieben hat, es war wahrscheinlich ein ähnlicher einschränkender Faktor gewesen, bezüglich einfach dann immer vielleicht so ein Müde spät oder einfach nicht ganz gleich die Bewegungsabläufe geflutscht haben in dem Sinn, wie das vorher gemacht hat. Aber eben muss, also Albrecht war noch ein anderes Kaliber gewesen, auch von der Verletzung. Er war 3 Wochen, glaube ich, dann schlussendlich im künstlichen Koma gewesen. Und jede Woche, also das ist dann, ja, das ist ein komplett, ein riesen Unterschied. Also das will ich mich auch nicht mit ihm vergleichen. Kann man irgendwo durch auch nicht. Aber ja, für mich extrem beeindruckend auch, wie er das nochmal auf das Level geschafft hat dort. Aber nachher ist dann der Sturz in Lake Louise gekommen. Eigentlich in einem einfacheren Super-G-Abschnitt, sage ich mal. Und ja, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren oder das als irgendwo Hypothese aufstellen. Ich kann nur für mich reden, aber also extrem beeindruckend auch sein Weg dann natürlich. Ja.
Im Alltag hast du gar nichts gemerkt? Oder gibt es wie so Sachen, gewisse Situationen oder Bewegungen, wo du merkst, es ist einfach nicht mehr ganz gleich?
Nein, es ist, aber am Anfang habe ich es direkt nach dem Sturz und am Anfang hast du natürlich viele Sachen gemerkt. Das war ganz komisch, ich hatte so 2 Monate lang fast so ein Schieben gehabt. Aber ich habe das Gefühl, das sind irgendwo dann auch ein bisschen Nachwirkungen von diesen Mitteln, die sehr potent waren, die sie mir haben. Ja. Also ich bin mir wie so vorgekommen, wenn du irgendwie zur Nacht aufs WC musst und dann so im Zeug umeinander geisterst. Das ist einfach wie, also ich bin da gewesen, ich habe alles wahrgenommen, ich habe so einfach so ein, also es ist noch schwierig zum erklären, aber das hat sich dann zum Glück irgendwann verabschiedet. Und eben gerade mit dem Gleichgewicht, aber das hat sich dann auch irgendwann wieder stabilisiert, sage ich mal. Und jetzt heute, oder auch dann nachher, ist dann irgendwann nichts mehr gemerkt, nein, im Alltag. Und auch jetzt noch, ich merke ab und zu schon, ob mal Oberkörper oder dass mal die Schulter oder eben so ein Brustkasten ein zwickt, aber nichts Nennenswertes. Zum Glück, holt so lange.
Handicap Golf hast du können heben, wo bist du?
Ich traue es fast nicht mehr zu sagen, weil ich spiele es definitiv nicht mehr und ich okay. Schiebe es dann auch, das schiebe ich dann jetzt auf, definitiv den Sturz, dass ich nicht mehr Golf spiele, genau. Nein, also ich habe mal ich bin aktuell auf einem 7,9, aber wirklich nur noch auf Papier. Ich spiele es definitiv nicht mehr. Aber es hat sich auch jetzt in den letzten Jahren, da kommst du halt auch nicht mehr wirklich dazu. Und es ist auch mehr ein Ausgleich, denke ich, ein super Ausgleich. Also auch mega, als wichtiger Ausgleich geschätzt. Aber ich habe relativ früh angefangen und bin völlig süchtig am Anfang. Und dort bin ich noch auf einem guten, konstanten Level gewesen, aber nachher auch irgendwann hast du einfach keine Zeit mehr gehabt und darum Handicap nehmen wir nicht mehr ganz so ernst mittlerweile.
Was hat er du hast ja wahrscheinlich einen riesen Werkzeugkoffer an Übungen, wo dann zumal, du hast ja ganz viel ausprobiert, du sagst, hey, das hat mir gerade geholfen, das mental, emotional ist, wieder ein bisschen zurückzukommen oder einen grossen Schritt zu machen?
Also, ja, ich meine, gerade jetzt nach dem letzten Sturz oder dem, wo eigentlich die Karriere beendet hat, das ist zu spezifisch, sage ich mal, und irgendwo auch, ja, also jetzt, ich glaube, das nützt jetzt niemandem etwas, wenn ich da irgendwelche Übungen preisgebe, aber ich glaube, dort gerade im 15., wo ich ein Jahr später, dann habe ich Schlafstörungen bekommen, also posttraumatische Belastungsstörung ist diagnostiziert worden. Aber das war eine wüste Kopfverletzung, inklusive Hirnblutung. Und rückblickend viel zu schnell eigentlich wieder sehr gut gegangen. Und ich weiss noch, wenn ich dann dem Cheftrainer einen Tom Stauff angerufen habe und gesagt habe, ich will wieder auf die Ski, ich will die Rennen fahren. Und er es eigentlich fast verboten hat. Oder gesagt, also wahrscheinlich auch irgendwo sich auch verantwortlich gefühlt hat aus Sicht oder von Seite Swiss oder von Seite Verband. Und, ja, also mir ist es eigentlich viel zu schnell, viel zu gut gegangen, aber nachher hat es mir ein Jahr später mich dann eingeholt. Und ich habe dann jede Nacht am Morgen um 4 Uhr bin ich einfach hellwach gewesen. Und auch also der Schlaf selber war nur ganz so oberflächlich gewesen, also überhaupt nicht erholend. Und das einfach 6 Monate lang jede Nacht. Und das hat mich geschlissen. Also das, genau. Und was ich dann einfach für mich entdeckt habe, ist schon also Atmung, ein riesen Tool, wo man einfach auch indirekt irgendwo das Nervensystem oder das autonome Nervensystem irgendwo kann ein bisschen unterstützen, vielleicht auch ein bisschen beeinflussen. Ja, also die Atmung ist dann... Und eben auch dort habe ich eigentlich endgültig dann gelernt, dass Ressourcenmanagement, wo im Feuz wie so ein bisschen angeboren war, vielleicht noch besser zu verwalten. Weil eben vorher war für mich, solange ich stehen kann und solange ich nachher gerade auslaufen kann, ja, gibt es da keinen Grund, um irgendwie zurückzuheben oder weniger zu trainieren oder was auch immer. Oder? Und einfach auch die Sensibilität dann zu entwickeln, dass man eben auch mal im Körper bewusst mal eine Pause gibt. Oder mal, weil eben, ja, in der Ruhe wächst der Muskel. Wir haben eigentlich immer so ein bisschen gehört, die Floskel, aber nie ernst genommen. Aber es ist einfach wirklich so. Es ist nicht nur der Muskel, der dann wächst, sondern einfach auch das Ganze, das verarbeitet wird und die ganzen koordinativen Abläufe, die man sich antrainiert, die eigentlich dann programmiert werden quasi und nicht bei der Übung oder beim Training selber. Und ja, also das ist sicher etwas, was ich dann gelernt habe in dieser Phase.
Ja, das autonome Nervensystem ist natürlich ein riesen Punkt. Nervus vagus kommt immer mehr auch. Man hört immer mehr von dem und mit der Atmung kann man da sehr gut eben den Parasympathikus-Detail stärken, der leider in der heutigen Zeit untergeht, weil einfach so viele fosse Inputs kommen. Ich habe das Handy von mir und da mein Leitfaden drauf, was ich dich fragen würde. Die Handy-Geschichte, Social Media und. Ich glaube, also gerade die Social Media-Geschichte ist auch ein Thema im Skisport. Wie viel hilft es, respektive schadet es eher, dass man so präsent ist? Gut, vielfach hat man ja jemanden, wo das vielleicht daheim ausführt, aber wenn man jetzt noch nicht gerade on top ist.
Ja, also ich sage mal, ich bin zum Glück auch noch in einer Generation oder in einer Phase eigentlich im Weltcup gewesen, wo das Thema ist aufgekommen, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt da ist und wie jetzt eigentlich auch verständlicherweise natürlich auch jeder Individualsponsor, jeder Drittsponsor, jeder Verbandssponsor, wo ein Athlet oder eine Athletin hat, irgendwo auch die Präsenz auf diesen sozialen Medienplattformen für sich beansprucht und fordert. Und also ich glaube, auf die einen Seite ist es natürlich eine Chance, auch sich als Person und als Brand zu vermarkten. Auf die andere Seite, logisch, aber jetzt gerade auf das Thema Regeneration und sich in einen optimalen Leistungszustand bringen, redet. Es ist sicher dann nicht förderlich, wenn du am Abend um 10 Uhr noch durch deinen Feed durchscrollst. Also da muss man dann einfach einen gesunden Umgang finden damit. Aber bei mir war das noch in einem Rahmen, wo noch nicht so ein riesen Thema war, wie es jetzt ist. Ja, zum Glück. Ich bin mega froh.
Ja, es gibt nicht einmal eine Videoaufnahme von Maribor zum Beispiel. Also wenn du so etwas gibt, dann gibt es immer eine Videoaufnahme. Da denkst du, meine Güte. Ja. Aber anyway. Ja, pro und Kontra genau. In diesem Bereich. Aber es ist sicher ein Thema, gerade jetzt mit KI, wo nochmal, es wird nochmal verschärft.
Krass.
Und ja, da geht es auch darum, dass man wirklich auch bewusst Abstand nehmen von dem. Wenn es du so ein, oder wir nehmen gerade das Beispiel jetzt nach dem Sturz, oder wo du dich aber zurückkämpfen hast, und du so eine Vision hast, hast ein Ziel, einen Traum, ich würde wieder zurückkommen an den Start, hast du einen Plan, etwas, das dir hilft, oder gemerkt hast, rückblickend, wenn du zurückschaust, wenn ich so etwas erlebt habe, habe ich noch wie so ein bisschen den Plan gehabt, und der mir immer geholfen, dann langsam wieder heranzukommen. Schritt für Schritt.
Also für meine aktuelle Situation.
Es kann sogar, ja, ich habe jetzt zwar den Sturz angesprochen, aber es kann auch aktuell im Beruf sein, unbedingt, ja. Oder es kann auch im Privatleben sein.
Aha, nein, ja, bezogen auf den Sturz. Aber das ist das, was ich auch vorhin mal angesprochen habe, ist wie so ein bisschen das Potenzial, das ich gespürt habe, das oben ist. Und so ein bisschen die, ja, das Potenzial schlussendlich, wo ich wie einfach nach dem Kreuzband im 12. oder nach dem schlimmen Sturz in Kitzbühel oder dann auch nach der Schlafgeschichte mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Es ist wie für mich klar gewesen, wenn mein Körper funktioniert und ich einmal ein bisschen eine Vorlaufzeit bekomme und mich einmal an ein gewisses Level kann antrainieren, dann bin ich imstande, so Rennen zu gewinnen. Oder auf der Abfahrt habe ich das vor allem auch gespürt. Und das ist einfach, das ist der Antrieb gewesen, wo dann einfach vom Tag 1 weg dann einfach gerade wieder, der ist einfach gerade wieder vorne geschaut. Eben, und sicher auch dann da wieder reingespielt, die Inspiration, die ich von der Dominik bekommen habe. Da hat man nicht lamentiert und ich bin der Ärmste und warum jetzt wieder mich und der neue Hammer oder was auch immer, sondern ja, jetzt ist es so, jetzt übersteigen wir die Hürde und jetzt geht es weiter. Das ist jetzt einfach Teil vom Weg und Teil vom Prozess und ja, das ist eigentlich überhaupt kein Thema gewesen, dass das nicht weitergehen soll. Mhm. Bis eben dann, spannenderweise, wenn ich dann das nach dem Grödersturz jetzt am Schluss, wenn ich dann wirklich gemerkt habe, der Körper reagiert nicht mehr gleich, oder führt nicht mehr gleich raus vorher, fädelt eben ein, wo ich eigentlich das Gefühl gar nicht passt. Dort ist mir dann eben wie so ein bisschen der Deckel auf das Potenzial, also so hat es sich angefühlt. Und dann ist es losgegangen mit Lamentieren und mit Selbstmitleid und warum. Und dann nimmt man auch alle negativen Faktoren, die man vorher völlig ausblendet hat, in so Situation, nimmt man dann auf einmal wahr und dann regt einem noch das und jenes auf und meint der Trainer, kannst nicht recht. Und also das sind dann alles Sachen, die du dann überhaupt erst an dich heranlässt, oder? Und dann fängt es einfach auch an zu schiessen. Darum habe ich ja vorhin gesagt, für mich ist es dann wie so fast ein Befreiung ist das falsche Wort, aber fast so ein bisschen Erleichterung war, wo ich dann auch sagen konnte, hey, es ist fertig, es reicht, es geht nicht mehr.
Kannst du im Nachhinein ein Geschenk sehen hinter dem, also man sieht das Sturzen, das lange nehmen, aber ja, per se.
Also für mich ist einfach immer wichtig, wenn ich einen Sturz gehe, also ob jetzt das eine Verletzung daraus, ich habe nicht so viele Verletzungen gehabt, einfach zwei gröbere Stürze halt, aber dann habe ich eigentlich immer einfach die Videoanalyse gemacht, geschaut, hey, was ist der Fehler gewesen. Also in Kitzbühel zum Beispiel bin ich ein bisschen zu spät gewesen, in der Kurve über die Hausbergkante, bin eigentlich auf einen Haufen gekommen, wo eigentlich sich wer sich entwickelt, die Rutscher, die eigentlich zwischen den Läufern runterrutschen, die gehen immer an dieser Stelle eigentlich raus. Und daraus hat sich wie so ein Haufen entwickelt, oder einen Haufen gebildet, einen Schneehaufen, wo ich dann genau verwischt habe und durch das hat es mich vertreibt und durch das bin ich gestürzt. Und dann ist das Thema erledigt. Und in Gröden, also kann ich dir bis heute noch beim besten Willen nicht sagen, was ist das eigentlich genau gewesen. Ich verschneide einfach vor dem gröbsten Sprung in diesem Zirkus mit 120, fliege nachher in eine Gegenwand rein, also einfach etwas, oder einfach wirklich, ich meine, es hat schon, es ist halt teilweise gibt es so Schneearten, wo du eher ein bisschen anfällig bist auf Verschneider, aber nicht wirklich zum Einordnen und auch zum sagen, hey, das ist die Schuld oder da ist der Fehler von meiner Seite gemacht worden. Und das hat mich lange sehr gestresst. Und bis ich dann irgendwann noch müssen sagen, schau, nur weil ich jetzt in Kitzbühel realisiert habe oder dass die Schuld kann quasi auf den Schneehaufen schieben, ich meine, alle anderen, die den Berg gefahren sind, haben den Schneehaufen auch nicht verwischt. Oder? Man könnte dann auch dort sagen, ja, irgendetwas Größeres hat mich dann, oder irgendein Universum oder was auch immer, ein unerklärlicher Einfluss hat mich zu dem oder mein Schicksal hat mich zu dem Sturz bewegt, oder? Und weil in Gröden ist ja dann auch müssen auf so eine Schiene gehen irgendwo durch, weil es nicht eigentlich erklären kann. Und ich meine, also da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen abgeschweift, aber das Geschenk, das mir gegeben, also wenn ich, das ist auch noch lustig, wenn ich in Gröden nicht, oder nicht in Gröden, wenn ich in Kitzbühel, nach dem Sturz haben sie mein Spital auf Zürich in Balgrisch verleiht und ich bin dann eigentlich in Kontakt gekommen mit meiner jetzigen Frau. Genau. da will ich jetzt auch nicht noch näher drauf eingehen, aber wenn es etwas... Voll, aber das ist wirklich, wenn wir jetzt auch wieder vom grossen Ganzen reden, definitiv das ultra-positive Geschenk, das ich aus dem Sturz dann langfristig rausnehme, oder Rückblick.
Sehr schön. Ich bin ein bisschen verwirrt, Marc. Auf deinem Facebook-Profil preisest du noch G-Marc Rossignol an.
Ist das so?
Ja, du hast jetzt dein Titelbild. Du hast noch Rossi. Gut, dort fährst du über... Ist es gerade die Ausbekannte? Was ist unten?
Das ist jetzt eine Fehlinfo. Muss ich dich...
Und dann hast du Rossignol-Ski an. Logisch, du bist ja nicht mit Stöckchen gefahren. Ja.
Also auf welchem Profilbild?
Also auf Facebook.
Gut.
Oder im Stock hat es sogar noch Rossignol. Aber ich meine, Facebook ist wahrscheinlich langsam durch. Es ist nur so ein Aufhänger. Aktuell bist du aber Rennsportleiter bei der Schweizer Skifirma Stöckli. Jetzt wollte ich dich fragen, wie das zusammengeht. Wir fragen wieder weg. Aber was machst du dort genau?
Also nur zu meiner Entschuldigung kurz, aber für jeden, der zuhört, der jetzt bei Stöckli schafft, ich bin seit 5 Jahren nicht mehr auf Facebook gewesen, aber dann muss ich das umgehend ändern, in dem Fall. Obwohl, klar, das muss man schon differenzieren, meine aktive Karriere und jetzt. Was ich dort mache, also ich glaube, schlussendlich am einfachsten erklärt, oder in einer Nutshell, es ist eine Abteilungsleitung, der Rennsportleiter, Manager, das ist ein Team von 7 Leuten. Wir haben 2 Serviceleute, die für den Audi zuständig sind. Wir haben einen Service mal für den Alex Simone und für den Kohler. Dann haben wir jemanden für den Skicross. Dann haben wir jemanden, wo 2 Leute aktuell, die für den Nachwuchs zuständig sind. Und noch jemanden, wo für den Test leitet. Die Ski werden dann ja immer laufend, also gerade Speed-Ski werden durchgetestet, dass wir auch möglichst schnell die schnellsten Ski und Fitzen ausfindig können machen. Also es ist vieles...
Du hast zweimal jetzt schon Fitzen gesagt, also ein Waffe...
Entschuldigung, ja.
Sagst, oder
ja, ein Fitzen, also einfach ein Ski, wo ein Rakete, ein Ski, der einfach besonders schnell ist und einfach als Rennski oder als Rennski zum Einsatz kommen kann. Und es geht im Endeffekt darum, das Team zu managen, auch viel zu organisieren rundherum, gerade auch mit... Aber wo gehen wir testen oder Sachen einfach, gerade im Frühling werden dann auch Tests organisiert, die mit Athleten zusammen sind. Nachher bist du natürlich im direkten Austausch mit der Entwicklung, also du tust die Inputs und die Rückmeldungen, die vor allem auch von den Serviceleuten kommen, oder auch teilweise direkt von den Athletinnen und Athleten, tust auch ein bisschen filtern, irgendwo interpretieren und dann der Entwicklungsabteilung weitergeben und durch das dann versuchen, wieder neue Prototypen und neue Ski oder Ski weiterzuentwickeln. Ich meine, wenn einen in der Reihe hast, wo jeder Riesenslalom gewinnt, dann ist es natürlich sehr schwierig, da jetzt noch Quantensprünge zu machen, aber umso spannender zu versuchen, natürlich die Ski noch weiterhin zu optimieren. Und man muss natürlich dranbleiben, man kann sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sage ich mal, gerade wenn man einen Athlet hat auf diesem Level. Mit dem Audi muss man schauen, dass man dranbleibt. Also es ist sehr viel managen, organisieren und dann halt auch neue Athletinnen und Athleten scouten, die Verträge verhandeln. Ich hoffe, das hat sich ein Einblick geben können. Genau.
Also ich kann nicht sagen, nimm uns mal in einen Tag mit in Maltes. Du bist nicht nur in Maltes, du bist jetzt zu Hölde gewesen, du bist on the road. Büro gehört auch dazu und alles Mögliche. Also sehr, sehr abwechslungsreich.
Sehr abwechslungsreich und auch eigentlich eine Chance, die sich mir da ergeben hat. Also sie sind auf mich zugekommen und wo ich einfach auch mega spannend gefunden habe. Weil im ersten Moment, wo ich eigentlich zurückgetreten bin im 20, ich habe mal die Schnauze komplett voll auf dem Skirennsport. Die Schnauze komplett voll. Ich habe es gerne weiterverfolgt und auch meine Schwester natürlich. Aber ich habe da meine Not geruht, aber ich wollte einfach mal wegkommen von dem ganzen Skizirkus und bin dann auch weggekommen. Aber nach zwei Jahren hat sich dann wie so ein bisschen die Chance eröffnet und ich habe das einfach eine riesige Gelegenheit gefunden, wo mir da das Universum oder das Schicksal oder was auch immer vor die Füße rührt. Und das ist eine sehr spannende Aufgabe. Und wie du sagst, eben im Sommer ist es mehr im Alters oder in vor Ort und im Winter jetzt mehr wieder auch unterwegs, wieder rennen vor Ort. Also sehr viel Abwechslung drin.
Kürzelt es dich noch? Gut, jetzt ist ja das ist das erste Jahr, gell? Die erste Saison.
Jetzt kommt die zweite.
Also wenn jetzt in Kitzbühel bist, kürzelt es noch so ein bisschen oder ist das nicht mehr das Thema?
Das ist auch wirklich abgeflacht. Ich meine, jetzt sind es auch mittlerweile schon vier, bald fünf Jahre drin, oder? Also jetzt gerade Kitzbühel. Vier Jahre sind es. Und am Anfang, als ich Bormio geschaut habe, zum Beispiel, das hat mich wirklich noch gekützelt. Oh, ja. Ich würde gerne wieder dort runterfahren, in meinem Zustand, wo ich vor dem Sturz gehe. Das hat mich dort habe ich schon ein bisschen, ich habe es wirklich vermisst. Das Herz hat blutet. Oder? Das beschreibt es auch am besten. Also das Herz ist gebrochen gewesen, oder? Das ist meine Leidenschaft und meine Passion. Mein Zustand ist wirklich so ein bisschen. Ein gebrochenes Herz beschreibt es am besten. Und darum, gerade am Anfang hatte ich schon Mühe, das zu schauen. Und ich fand, es wäre wirklich geil, auch hier wieder runterzufahren. Aber mittlerweile bin ich darüber hinweg und schaue es gerne noch. Aber die Distanz ist genug gross und es kützelt mich jetzt auch nicht mehr dort, also nicht mehr runterzufahren.
Wo ist Stöckli mittlerweile auf dem Markt im Vergleich zur Konkurrenz? Also klar, mit Odermatt. Wir hatten
die
Mase vor Jahren.
Also auf dieser Seite on top.
Ja.
Mit grossem Abstand. Natürlich, es ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, wo Stöckli glücklicherweise bei sich hat und früh hat können für sich gewinnen und jetzt aber auch der Ausnahmeerscheinung den Weg irgendwo durch auch ermöglicht hat, weil das Material auch wie mit ihm umgegangen worden ist, ihm ein Serismat zur Verfügung gestellt worden ist einfach hat Stöckli wirklich super umgesetzt und überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, dass es so einen Weg, wo wirklich das gibt nichts Vergleichbares, wie was der Bursch abliefert seit fünf, sechs Jahren, also seit er eigentlich die Junioren WM Titel gehabt hat, geht es nur noch fast senkrecht auf, oder? Und die vorletzte Saison holt er den Punktenrekord im Weltcup, überholt den Hermann Mayer. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen. Letzten Winter hat er vier Kugeln fast nicht können heben, oder? Also, ich meine, jetzt müsste er wirklich noch auf ein Slalom fahren, dass er das noch toppen kann. Also, es ist von dem her gesehen eine unglaubliche Bereicherung und auch, eben auch spannend, aber natürlich auch sehr fordernd. Also, man muss dranbleiben, man muss auch die Erwartungshaltung auch intern irgendwo können managen. Auf der Damenseite, aber es ist halt auch immer so ein bisschen phasenweise. Und ich bin jetzt erst ist die zweite Saison jetzt, versuchen wir natürlich da auch wieder ein bisschen die Lücke zu schließen, sage ich mal. Und insgesamt, es ist ein kleines Team, jetzt auf der Alpine-Seite, aber sehr schlagkräftiges, sehr familiäres auch, das merke ich jetzt auch. Ich habe den Vergleich zu einer grossen Firma vorher. In meiner Aktivzeiten und das ist jetzt bei Stöckli schon alles sehr eng und schon früh, wo du auch deine Rückmeldungen und Inputs reinbringen kannst, die auch schon umgesetzt werden, oder? Und wo eigentlich eine riesen Chance ist, gerade auch für einen jüngeren Athlet, der noch nicht auf Weltcup-Stufen ist, weil einfach schnell mal auch ein Feedback berücksichtigt wird und dann vielleicht sogar in einem Prototyp landet, wo bei anderen Firmen zuerst mal musst du Top 15 fahren im Weltcup, dass du so gehört wirst, oder? Also, also für mich eigentlich ein Vorteil, also ich sehe das als grossen Vorteil. Ja,
dass die Wege kurz sind.
Mhm, voll.
Du bist nie gefahren? Auch nicht
Nein.
Io oder so?
Okay. Nein.
Ich bin mal gefahren.
Okay.
Getestet. In dieser guten Zeit ist der reiche Grab.
Ja, voll, genau.
Das ist dort unbedingt, weil das mir ein Stückchen und irgendwann, ich muss anders sagen, er hat immer einen Fischerschein wollen, weil du aus dem Fisch im Slalom top gsi. Und ich bin durch Fischer gefahren und dann haben dann irgendwann etwa gesagt, komm, jetzt geben wir mal den einen mit. Und dann ist es etwa drei Wochen gegangen, dann ist mit einem Stöckli reingekommen.
Okay.
Ja, wir haben jetzt hier einen. Der hat es probiert, also ist ein Annahme natürlich für uns gewesen, probiert den Fischerschein nachzubauen. Und dann haben wir getestet, das hat aber nicht funktioniert. Und wir haben auch relativ schnell, ich bin nicht ein riesen Tester gewesen. Und wir haben nach 3-4 Schwüngen, hast du gewusst, das funktioniert nicht. Und ich habe auch schnell gemerkt, du hast Tirolia die Atomic-Bindung gehabt, Slalom, dass Tirolia viel mehr angesprochen hat mich. Und der Markus Vogel ist du ja immer ein Stückchen gefahren. Kennst du ihn oder Kuisi?
Kuisi. Schöne Grüße.
Schöne Grüße, ja. Wir sind nicht weit weg. Und ich habe Kuisi gesagt, Tirolia ist viel besser. Also viel direkter, schick und schneller. Da ist immer Atomic gefahren. Klar, mein, ja. Mein Stil.
Ja,
der Mann hat aber genau das Gleiche gesagt. Ja. So, nein, wie kannst du... Also mir wirklich so, das hat nicht funktioniert im Slalom. Da ist dann noch... auf Fischen ist er dann doch nachher, dann 3-4 Jahre in einem Weltcup hat sich können etablieren, der Cousin. Du warst es unvorstellbar, ein Stückchen irgendwo zu vorderst. Frauen haben viel gehabt, die Schnelldisziplinen. Du hast schon auch einige rum gewesen, Europacup, die gefahren sind. Weltcup, ja gut, auch Weltcup natürlich...
Der Kalius, der Kalius, puh, da müsstest du mit dem Verkaufschef mal den Podcast machen, aber also das hat 100% einen grossen Einfluss auf die Verkaufszahlen. Also das ist, ja, eben auch seine ganze Person, sein Image, er ist einfach so authentisch, einfach so ein richtiger Innerschweizer, oder so ein richtiger Schweizer Lussbub eigentlich immer noch, oder? Obwohl er jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, aber immer noch jung. Und einfach auch die Swissness und das Schweizerische, das ja auch Stöckli sehr stark verkörpert, einfach extrem gut nach Hause trägt und die Schweizer Qualität einfach auf den Schnee bringt, aber das ist also, ja, das ist, also, es schießt einfach schon an, als ehemaliger Athlet ihm zuzuschauen, wie einfach er das lässt aussehen und wie der einen Schwung zieht, die Technik, die er fährt, die Kompromisse, also die Kompromiss, also die, wie soll ich sagen, ja, Kompromissbereitschaft, aber auch nicht Kompromissbereitschaft, das ist das falsche Wort. Die Konsequenz, würde ich sagen, einfach, wenn er an den Tag legt. Ja, also unglaublicher Athlet und ja, cool, ihn auch irgendwo im Team zu haben und mit ihm dürfen zu arbeiten.
Was hast du das Gefühl, was macht er vielleicht ein bisschen anders? Also gerade jetzt du als ehemaliger Rennläufer, ja, kannst du das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders.
Also ich denke, es ist einfach dort wirklich das Gesamtpaket, das schon seit vielen Jahren sehr gut zusammenstimmt, auch das familiäre Umfeld, wo ihn immer, er kommt glaube aus einer sehr strengen, aber also sehr guten Erziehung, ist wirklich sehr familiär aufgewachsen, auch Eltern, die ihn immer unterstützt haben, aber auch eigentlich immer so ein bisschen wahrscheinlich ja, einfach gut unterstützt haben und dann eben auch mit dem Material den richtigen Weg gefunden, gut unterstützt von Seiten Stöckli, konditionell eben auch einfach immer ein, also das sehe ich jetzt auch, oder? Der gibt sich richtig wüst im Sommer. Also auch jetzt noch. Ich meine, jetzt könntest du sagen, ja, okay, jetzt habe ich 4 Kugeln geholt, jetzt müssen wir mal ein bisschen lockerer. Aber er übertreibt es nicht, aber er ist einfach auch höchst professionell und spult sein Programm ab, von er weiss, was es einfach braucht, um auch so Leistungen können zu bringen. Drum. Und ich glaube schon auch, dass er ein bisschen eine neue Technik fährt, wo jetzt Teil vielleicht ansatzweise auch ein bisschen zeigen, aber er eigentlich schon noch in einer Art und Weise fährt, gerade im Riesenslalom, wo noch nicht, also eigentlich sonst niemand kann zeigen. Und das, ja, zeichnet ihn einfach auch als Athlet und als Bewegungstalent aus. Ja.
Gewinnt der Kitzbühel?
Hey, das ist eigentlich vor allem auch mein grosses Ziel. Wirklich, das ist, nein, also logisch, das wäre
Erstmal ein Stückchen, oder? Also Kitzbühel, im Jahr.
Puh, jetzt rührst du mich ein bisschen
Pfanne. Ja, das ist, also, das ist
nicht Absicht. Ich bin mir nicht sicher. Als Podest sicher schon. Ja. Opfert auf, also Sieg meinte ich nicht. Nein, aber das wäre natürlich das grosse Ziel. Also er hat, weißt, das ist ja wirklich unglaublich. Er hat nicht mehr viel Rennen, wo er nicht schon gewonnen hat. Oder Kugeln oder irgendwelche Rekorde. Oder, also es gibt nicht viel zum Gewinnen für den Bursch.
Fünfmal das Gesamtwerk müsste noch.
Ja, klar. Aber Ja, also wenn es so weitergeht. Aber eben, das, weißt, das ist einfach. Das sind dann auch eben die Erwartungshaltung auch, oder? Es muss wirklich jedes Wochenende bei jedem Lauf wieder gezeigt werden, es muss wieder abgespult werden, es muss wieder. Also es muss, es darf wieder gezeigt werden, oder? Aber es ist irgendwo dann gleich. Ja, das ist man sich dann einfach nicht mehr bewusst, irgendwann, wenn einfach so Serien angelegt werden. Und für mich, Kitzbühel, wenn ein Kitzbühel heute tut, wo er ja schon sehr nahe dran war, ich meine, es war zwei letztes Jahr, ein Streit gewesen, von dem her, das ist, ja, das Jahr wäre das grosse Ziel, dass wir da mit ihm ganz zu überstehen. Ja.
Ja, dann schauen wir uns irgendeinen, dann würdest du noch eine Metalband irgendwie nach Kitzbühel locken, wenn das funktioniert.
Ja.
Was haltest du von diesen Comebacks? Also natürlich, Marcel Hirsch hat mich extrem gefreut, dass ich das gehört habe. Ich war eigentlich so ein bisschen aufgehört zu schauen, was er gehört hat. Weil einfach technisch für mich immer so geil gefahren. Die Österreicher sind immer ein bisschen eine Inspiration gewesen, auch durch Stanz. Jetzt auch der Braten hat einen riesigen einen runtergehängt, also bei Bednerläufen. Was haltest du von diesen Comebacks?
Also beim Hirsch muss ich sagen, finde ich es auch wirklich beeindruckend, aber jetzt auch letztes Wochenende, was der abgeliefert hat. Ich meine, nach 5 Jahren Absenz, und ich könnte schon alle sagen, wie er da immer am Trainieren war, ja, und mit seiner Skimarke. Aber wieder an ein, und ich meine auch mit dieser Erwartungshaltung, aber da ist natürlich auch die ganze Nation, die da gut oder ja, gut angeschaut hat. Also das ist Chapeau, was der da abgeliefert hat. Ich muss auch sagen, sportlich gesehen, meine, ja, das war schon sehr umstritten gewesen, auch mit dieser Wildcard. Aber jetzt mal aus Sicht von der Skiindustrie und auch vom Skisport ist das eigentlich das Beste, was jetzt passieren konnte. Ich finde es geil, dass er für Holland fährt, weil er, dass er eigentlich, also das ist seine Aussage, aber ich glaube das auch wirklich, dass er da irgendwo niemandem etwas, auch in Österreich, einem Jungen irgendwo den Startplatz wegnimmt. Und eben, sicher ist auch ein Teil Marketing, auch mit seiner Skimarke, wo er es jetzt will promoten, aber ja, er kann eigentlich auch nur, eben, achtmal den Gesamtweltcup, er kann nur verlieren. Er hat Bilderbuchkarriere, hat alles gewonnen, er hat die perfekte Karriere, kann man fast sagen, und jetzt kann er nur verlieren, und darum, also bei ihm finde ich es sehr cool, auch ein Braten, ich meine, das ist klar gewesen, also nicht klar gewesen, aber...
Das ist ja noch ganz etwas anderes, genau, 1 Jahr weg.
Genau, und der wird auch schnell wieder, also ist ja eigentlich fast schon wieder auf dem Podest gestanden, ja. Auch richtig stark in der Fahrt, aber er hat auch eine Technik, wo ich muss sagen, geht dann schon in die Richtung, auch wie in der
Notfahrt. Ich würde sagen, also der wahrscheinlich nicht mehr so weit weg, würde ich sagen. Oder schon optisch oben
genau, brutal schnell gewesen. Genau, und auch, aber auch ein Exot, oder auch einer, wo ein Charakter, der dem Skisport sicher auch super tut. Ja, die Lindsay, wenn sie jetzt da wirklich wieder zurückkommt, dort stelle ich ein Fragezeichen, was jetzt da der Motivator ist. Aber das muss sie ja schlussendlich selber wissen, ob sie jetzt da mit 40 und einem künstlichen Kniegelenk nach so einer erfolgreichen Karriere jetzt sich nochmal will. Aber eben, wenn die Leidenschaft und das Bedürfnis nur ist, du ja auch im Skisport eben auch, und ja, dann geht es eigentlich auch gut, weil es ist, schlussendlich ist es immer noch ein, ja, es soll unterhalten werden und genau, also von dem her, ja.
Ja, sehr fraglich aus meiner Sicht. Also einfach als Therapeut und als Coach, genau. Ich finde die Frage natürlich auch, was läuft dort mental ab? Weißt, hast du Freude im Leben sonst nicht gefunden? Warum willst du unbedingt nochmal etwas? Das sind natürlich die Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich dachte, also auf eine Art wie, also ich kenne sie nicht, aber wie fast so, ich finde es fast schade, hey, hast du nicht etwas gefunden, was dich sonst
befriedigt? Ja, eben, man findet es fast ein bisschen traurig dann, aber man muss einfach da wieder aufpassen, da nicht fest das zu werten. Und schau, wenn sie will, und ich meine, eben, wenn sie das will, auf sich nehmen. Und eben, ich halt, sage halt auch gerade auf der Speed-Disziplin ist halt dann einfach das Verletzungsrisiko sehr gross. Oder grösser, sage ich mal, als in der technischen. Darum, ja, aber du, das muss ich selber wissen. Und ja, schauen wir.
Ja, vielleicht noch etwas provokativ zum Abschluss ist mir gerade gekommen. Vielleicht die Anerkennung vom Hirscher, zum Beispiel gegenüber dem Meier, ist immer noch so ein bisschen, der Meier ist wie noch so ein bisschen, fast eine Stufe höher, obwohl er weniger gewonnen hat, einfach weil er halt seine ganz moderate Geschichte gehabt. Und vielleicht ist das schwingt das für mich bei Marcel noch so ein bisschen mit, so, ja, wenn ich so zurückkomme, nicht, dass er sagt, ich will den Legendenstatus, den ich sowieso vom Meier über top, aber vielleicht so ein bisschen, I don't know, oder einfach für sich, wenn eine Challenge, hey.
Ja, das ist so Außenperspektive, da können wir Hypothesen aufstellen, aber also ich glaube nicht, dass das mitschwingt, aber ja, der Meier ist einfach auch als Mensch oder als Charakter, und gerade auch mit seinen Ja, mit seiner Kehrseite und Eskapade, genau. Eskapade, ist, also ist es irgendwo, hat es einfach nahbarer gemacht. Oder ein Hirscher, der einfach wie, ein, also wie eine Maschine einfach jedes Wochenende wieder alles gewonnen, das gleiche Interview, immer das gleiche Pokerface im Interview. Es ist einfach wie so, er ist nicht greifbar gewesen, oder? Und ich glaube, die Leute schätzen schon auch Sportler, wo einfach wirklich auch durch und durch, also ja, wie soll ich sagen, authentisch sind im Sinne von, dass sie einfach auch ein bisschen mal ihre Schwächen können zeigen und preisgeben und vielleicht nicht willentlich jetzt im Fall von Meier, wenn er irgendwo wieder ja, das hat ihn halt einfach auch zur Legende gemacht, plus natürlich die Comeback-Stories und mit Nagano und also, ja, anderes Kaliber im, ja, was Legendenstatus anbelangt.
Womit ich jetzt aber immer mehr Mühe habe, als Aussenstehende in diesem Skizirkus. Jetzt probiert man, gut, dieses Jahr war es kalt, es hat geschneit, es hat Sölden hat besser ausgesehen als auch schon, aber es hat dort unten eigentlich keinen Schnee per se. Also es ist, dort ist eigentlich Stein. Früher jetzt ist der Gletscher wirklich noch bis den Parkplatz runtergekommen. Warum geht man nicht einfach einen Monat hindern? Und jetzt kannst du natürlich das als ehemaliger Athlet und als Rennsportleiter beantworten. Ja.
Also ich sehe es jetzt halt vor allem auch aus der aktuellen Sicht, aus Sicht Industrie. Von dem her, also für mich macht es keinen Sinn. Also ich glaube, es ist jetzt gerade auch wie das Jahr, wo meine, klar, eben, der Gletscher ist viel weiter runtergegangen und es ist noch nicht so lange her, wo man noch bis zum Parkplatz oder bis zur Tribüne eigentlich Schnee hatte und jetzt ist es weit davon entfernt und das ist eben eine Frage von der Zeit, bis der Gletscher komplett weg ist. Da müssen wir uns jetzt auch nicht das irgendwie schönreden. Also von dem her, ja, das ist sicher ein Fakt, wo ein grosses Problem oder einfach eine Anpassung fordert und bedingt in den kommenden Jahren. Also das ist sicher ein grosses Fragezeichen, wie wird sich auch die FIS mit dem Thema sinnvoll auseinandersetzen und eine Lösung präsentieren, wo dann auch nachhaltig ist. Aber grundsätzlich einfach den Kalender nach hinten verschieben, macht einfach gerade aus Sicht der Industrie nicht viel Sinn, weil jetzt, also der Herbst ist da, du merkst ja das auch, ich weiß nicht, ob es kribbelt langsam oder man sieht, aber die Gipfel, jetzt gerade der Titel, es hat so super Schnee, es ist weiss, man freut sich auf den Winter, man freut sich aufs Skifahren, dann schaut man jetzt das Sölden im Fernsehen, man sieht eigentlich nur den Gletscher, oder man sieht ja nicht, dass weiter unten halt noch grün ist, aber darum, die Bilder sind schon in den Köpfen der Leute, man freut sich auf das Ganze und darum aus dieser Sicht finde ich, muss das auch und soll das auch so bleiben. Und ja, auch im Frühling ist dann wieder das andere Thema. Oder? Dort freuen sich dann die Leute schon bald wieder auf den Sommer, aufs Baden, auf Badhosen. Und ich will jetzt nicht mehr im Skifahren sehen. Oder? Und darum einfach irgendwo.
Ja, Hockey-WM ist schon gesehen, ich frage mich auch, ich bin nicht der riesen Hockey-Fan.
Ja,
aber ich finde. In aller Welt, wo wir jetzt noch mehr machen, mit Kurzhosen und kurzes T-Shirt anlässt. Aber sie fangen ja im September schon an.
Dort funktioniert es irgendwie schon.
Fußballspieler im Winter, wo ich auch denke, was soll der Hund Das macht doch keinen Sinn, hier auf die gefrorenen Plätze zu shooten.
Ja. Aber ich finde, dort wirkt es irgendwie dann gleich anders. Sie sind in einem Stadion drin, aber du kannst das ganze Jahr kannst du in ein Stadion rein. Es ist wie nicht. Es ist nicht draussen in dem Sinn, oder? Es ist wie nicht, du siehst nicht Berge und einfach jetzt ist ein verschneiter Berg, oder? Sondern es ist ein Eisstadion. Also darum finde ich, dort funktioniert es ja auch. Bei NHL, die finden ja mega früh an, ist auch die Saison bis zum Final mega lang. Aber im Skisport ist das sicher ein bisschen anders als die Wahrnehmung. Aber die kann sich auch verändern. Also das muss nicht heißen, dass das nicht kann. Sich verändern.
Ja, und dann musst du die Nationalmeisterschaft, die sind immer nach dem Weltcup noch, die müssen ja auch noch durchgeführt werden. Es sind schon ein paar Punkte, wo man nicht sieht von aussen, hey, fängt doch einfach einen Monat später an, möchte einen Monat länger. Das ist nicht ganz so einfach. Zu dir zurück, was hast du noch für Visionen, die in dir leben, wo willst du die Welt raustragen? Ein Stückchen Kitzbühel sein, haben wir gehört, Abfahrt.
Stück Kitzbühel Sieg, ja. Also wäre jetzt mal für die nächste Saison das Ziel sicher bei uns. Oder das Ziel, Mal wäre das Ziel. Visionen, Ziel, die ich in die Welt will raustragen. Also ich glaube, ich bin gleich immer noch, ich meine, ich habe jetzt den Job und es ist sicher auch eben eine riesige Opportunität für mich, aber ich bin gleich immer noch so ein bisschen, das braucht natürlich auch Zeit, um sich auch wieder in dieser normalen Welt, sage ich mal, zu finden, nach einer Skikarriere, die gleich irgendwo 20 Jahre gegangen ist. das ist nicht einfach ein Beruf, den man da hinter sich lässt, sondern eigentlich ein Leben und eben gerade auch eine Passion, eine Leidenschaft. Und da muss sich jetzt wie auch so ein bisschen etwas Neues wieder entwickeln, wenn wir auf so einer Ebene wollen, diskutieren wollen. Aber aktuell hat es genug zu tun und genug Möglichkeiten und haben jetzt eine sehr coole Stelle und Möglichkeit jetzt auch ein Stückchen drum. Ja, aber es muss sich jetzt wieder so ein bisschen wieder entwickeln. Eine Vision in dem Sinne, eine grössere, oder?
Privat?
Ja, ist auch sehr viel passiert. Ich meine, in den letzten 4 Jahren, das ist Hochzeit, oder wir haben geheiratet, da haben einen kleinen Junior auf die Welt gekommen, kerngesund, wo einem jetzt natürlich auch das Leben im Positiven mal auf den Kopf stellt. Darum, ja, aber das ist... Es sind sehr viele Sachen, die in einem Umbruch sind und darum muss ich mich da jetzt einfach auch zuerst wieder ein bisschen finden und wieder ein bisschen das Ganze ein bisschen, das muss sich wieder so ein bisschen beruhigen jetzt zuerst.
Bin gespannt. Ja. Ja, die grossen Metal-Bands kannst du auch gleich nicht mehr hören. Du musst immer in Erinnerung rufen, die sind alle jetzt 60 plus.
Ja, so ist es. Ja, man merkt es auch bei den einen, dass sie kaum noch auf die Bühne laufen.
Das Zitat zum Schluss von einem Mensch, der dich inspiriert, und was sagt es für dich aus?
Also, mein Osteopath, den ich schon seit vielen Jahren zu einem Gang, ich habe mich jetzt halt auch ein bisschen austauscht mit ihm, hat auch selber Kind, er spürt mich jetzt auch, oder er stellt jetzt fest, wie ich auch halt eben mit dem Thema Vater sein und einen kleinen Bub erziehen, oder erziehen einfach. Aber ja, das war dann die Thematik irgendwann. Und er hat mir dann wie gesagt, hey, idealerweise tust begleiten und nicht bestimmen, was die Erziehung anbelangt. Und das ist mir auch sehr, sehr geblieben. Das habe ich sehr einleuchtend gefunden und mich irgendwie auch, also hat so ein bisschen auch die Erziehungsmethode, sage ich mal, von meinen Eltern reflektiert, die uns eigentlich immer begleitet haben und versucht zu unterstützen, irgendwo schon Rahmen zu setzen, aber gleich halt uns auch Sachen zu ermöglichen und nicht zu fest einengen bei etwas oder eben nicht zu fest zu bestimmen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr weise Aussage von ihm und eben das Zitat, das mich jetzt sehr begleitet hat.
Ja, lieber Marc, herzlichen Dank für deine tiefen Einblicke in eine sehr bewegende Zeit, wo du so jung schon hast, nach vielen Schlusszeichen müssen, dürfen, erfahren. Und der Ein- und Ausblick ist E-Rennsport. Gibt es noch so ein Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ein Take-Home-Message?
Also die noch keinen Ski gekauft haben, wie ein Ostenstab vor der Tür.
Absolut, gehen ein Stückchen Ski kaufen. Und sonst, weiß auch nicht. Keep it real.
Okay, yeah. Der Flow im Podcast gehört auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcasts, Spotify etc. Teilen und liken unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich auch mega dankbar für 5 Sternchen. Und wenn euch die Abfahrt heute keine 5 Sternchen wert war, dann bin ich umso dankbarer für ein Feedback.
Unbedingt.
Dann komme ich zum traditionellen Schluss und wir singen zusammen Flow in me and...
Flow in you.